Wer von euch hat sich heute Morgen angeschnallt, als ihr mit dem Auto hier hingefahren seid? Fragen wir andersrum, wer hat es nicht gemacht? Warum? Alle, die Auto gefahren sind, warum habt ihr euch angeschnallt? Ja, Angst vor Polizei, ich weiß nicht, wie teuer das ist, 50 Euro oder 60, weil ihr die nicht bezahlen wollt?
Ist ein Gebot.
Ja, sicher ist das ein Gebot, aber war das eure Motivation oder?
Schutz.
Oder Schutz oder Sicherheit. Wer von euch hat heute Morgen die Tür zugemacht, als er sein Zuhause verlassen hat? Einfach zugezogen. Abgeschlossen, ja, sogar abgeschlossen. Warum? Ist kein Gebot. Du kannst die Tür auch auflassen. Wir haben schon teilweise nachts mit offener Tür gepennt, weil wir vergessen haben, sie zuzumachen. Aber warum? Warum? Bitte? Ja, warum? Ja, Schutz, Sicherheit, genau. Ja, ist auch ein Grund. Der finanzielle Grund natürlich gehört auch dazu. Die Versicherung zahlt nicht. Es gibt einen Psychologen, der hat sich Gedanken gemacht über die Bedürfnisse des Menschen. Das war der Maslow und der hat so eine Pyramide aufgestellt. Und da haben wir ganz natürliche Grundbedürfnisse. Unsere Grundbedürfnisse sind Essen, Trinken und Schlafen. Das heißt, wenn ich schlafen kann, wenn ich genug zu essen habe, wenn ich genug zu trinken habe, wenn diese Bedürfnisse gestillt sind, dann habe ich ein weiteres Bedürfnis und dann ist das gleich schon das Bedürfnis nach Sicherheit. Und dieses Bedürfnis haben wir alle, das habt ihr gerade gemerkt, als ihr euch mal kurz hinterfragt habt, wieso schnallt ihr euch eigentlich an, wieso zieht ihr eigentlich die Haustür zu, wenn ihr von zu Hause weggeht oder wenn ihr abends ins Bett geht, dann schließt ihr die Haustür ab. Also wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit oder nicht. Keiner ist hier, der sagt, okay, ich lebe gerne unsicher, lass einfach mal den Gurt weg und guck mal, was passiert, wenn mir jemand drauffährt oder wenn ich jemandem drauffahre. Wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit, deswegen schnallen wir uns beim Autofahren an. Deswegen gibt es Crashtests, die veranstaltet werden mit jedem Auto vom ADAC und dann werden Airbags eingebaut, vorne, hinten, links und rechts, weil wir, falls es zu dem Worst Case, zu einem Unfall kommt, dann trotzdem noch sicher aus dem, relativ sicher aus dem Auto heraus wollen. Wer von euch hat einen Laptop, einen PC? Kennwort, hat das jemand bei euch? Ich habe ein Kennwort. Ne, unter anderem, damit meine Jungs auch nicht rangehen oder dann irgendwie was gucken, was sie gar nicht dürfen. Also ich habe ein Kennwort. Im Internet. Wer von euch macht Online-Banking? Ja, also Geldgeschäfte im Internet, nicht mehr zur Sparkasse oder zur Postbank rennen, sondern einfach nur zack, 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 eingeben, Geld überweisen, fertig. Wer von euch hat da ein Passwort? Brauchen wir alle, müssen wir alle haben. Sicherheit. Wir sehnen uns nach Sicherheit auch bei unseren Geldgeschäften. Wir sehnen uns nach Sicherheit bei der Arbeit, je nachdem, welche Arbeit wir zu erledigen haben, gibt es Arbeitssicherheit. Das heißt, es gibt normalerweise, wenn man in einer Fabrik arbeitet, eine Einweisung vorher. Das und das darfst du, da sind die Feuermelder, dort musst du hin, wenn etwas passiert, da ist der Notausgang. Und jeder Azubi, der neu anfängt, der muss das durchmachen. So, wir arbeiten mit Helm, Helmpflicht. Wir haben Sicherheitsschuhe mit Metall vorne drin, ich jetzt nicht, aber wir haben normalerweise, wenn man in einer Fabrik arbeitet, Sicherheitsschuhe mit Metall vorne drinnen und die müssen wir anziehen. Warum? Weil wir sicher sein wollen, das ist ein Bedürfnis von uns. Zu Hause, wir machen die Tür zu, Rauchmeldepflicht gibt es seit 2017. Wir wollen am besten alles, jeden und überall absichern, auch für unsere Kinder. Wenn man da Safety First eingibt bei Google, das erste oder eines der ersten Produkte sind Kindersitze fürs Auto. Und da kann man auch gut Geld lassen. Weil wer möchte nicht, dass seine Kinder sicher sind? Wir wollen, dass unsere Kinder sicher sind, wenn sie im Auto sitzen. Dann gibt es Hochstühle, die sind besonders sicher, wenn die Kinder da beim Essen sind. Kinderwagen, die besonders sicher sind. Wir sehnen uns nach Sicherheit bei unserer Gesundheit. Das kommt ja auch immer mehr. Oh nein, nee, nur noch 2 Stücke Kuchen, sonst Cholesterinspiegel zu hoch und nicht zu viel Alkohol, am besten auf Nikotin verzichten, weil wir wollen ja möglichst gesund leben, sicher leben. Und auch in unseren Ehen sehnen wir uns nach Sicherheit. Und ich denke, es ist meine persönliche Meinung, könnte ruhig anderer Meinung sein, heute ist es ein Grund, warum so wenig Leute heute heiraten, weil sie diese Sicherheit nicht mehr haben oder selber Angst haben zu sagen, okay, das kann ich, möchte ich so lange nicht eingehen. Wir möchten aber eigentlich diese Sicherheit, dass ich weiß, okay, mit meiner Frau kann ich bis zum Lebensende zusammenleben und es läuft gut oder nicht. Jeder, der eine Ehe eingegangen ist, der hätte gerne diese Sicherheit. Wir sehnen uns nach Sicherheit, das ist ein Bedürfnis von uns, ein menschliches Bedürfnis, und falls dann doch mal etwas schief laufen sollte, dann gibt es für alles Mögliche eine Versicherung, um dann nochmal abzusichern. Natürlich muss man da ein paar Komponenten einhalten. Wenn ich möchte, dass die Versicherung greift, muss ich meinen Teil dazu beitragen und die Haustür zumachen. Oder ich muss mein Auto so benutzen, wie es in der Betriebsanleitung steht. Und ich kann nicht mit 3 Rädern losfahren, weil ich eins vergessen habe beim Reifenwechsel, und sagen, okay, liebe Versicherung, jetzt bezahl bitte meinen Schaden, das wird sie nicht tun. Sie wird dann sagen, Herr Epp, Sie hätten mit 4 Reifen losfahren sollen. Aber Versicherungen sind gut im Kommen, sind gut dabei. Wir haben Versicherungen fürs Autofahren, die muss jeder haben. Jeder, der ein Auto anmeldet, der braucht eine Versicherung, sonst darf er gar kein Auto anmelden. Wenn ihr da hingeht, um euer Auto anzumelden, dann braucht ihr eine Versicherung. Ohne geht das nicht. Wenn Sie keine Versicherung vorweisen, Herr Epp, dann wird Ihr Auto nicht angemeldet. Wir haben eine Arbeitslosenversicherung, die auch Pflicht ist. Dann gibt es eine Arbeitslosigkeitsversicherung, die kann ich abschließen, die ist freiwillig. Aber ich kann. Dann gibt es Krankenversicherung, Hausratsversicherung, es gibt einen Ehevertrag, den man machen kann. Dann gibt es Haftpflichtversicherung für jeden und alles Mögliche, und es macht einfach nur deutlich, wir sehnen uns nach Sicherheit. Und wann sind Menschen am besten manipulierbar? Wenn ich sie dort angreife und ihnen deutlich mache, okay, wenn ihr uns nicht wählt, dann wird es ganz, ganz unsicher. Wenn ihr uns wählt als Partei, wir stehen für Sicherheit und Ordnung. Also ein Bedürfnis von uns ist diese Sicherheit. Wir würden am liebsten alles absichern in unserem Leben. Und einer, der sich natürlich auch nach Sicherheit gesehnt hat, war König David. Wir haben letztes Mal seinen Kampf gesehen gegen Goliath, gegen den Riesen Goliath. David, haben wir gesagt, hat 1000 Jahre vor Jesus Christus gelebt. Er war König in Israel und er hat ein sehr, sehr riskantes Leben geführt. Ich weiß nicht, ob jede Versicherung den angenommen hätte. Hier, das ist mein Beruf und zwischendurch kämpfe ich auch gerne gegen Bären und Löwen. Würden Sie mich gerne versichern? Dann würden die wahrscheinlich sagen, okay, gut, dann müssen Sie Ihre Abenteuerlust ein bisschen zurückschrauben, und mit Männern sollten Sie sich auch nicht anlegen, die vielleicht fast doppelt so groß sind wie Sie. Aber auch David hat sich nach Sicherheit gesehnt. Er wurde zum König ernannt, Saul war natürlich dagegen, und David war etwa 10 Jahre auf der Flucht nach seinem Kampf gegen Goliath. Und auch als König ist er mit Israel immer wieder in die Schlacht gezogen, und nicht irgendwo hinten, sondern vorne weg. Und natürlich sehnt man sich da nach Sicherheit, man möchte ja wiederkommen. Und diese Sicherheit, die hat David sich gewünscht, und er hat sie gefunden, und daraufhin hat er ein Lied geschrieben, und dieses Lied, das haben wir gerade gesehen auf Leinwand und auch musikalisch untermalt, den wollen wir jetzt nochmal lesen, dieses Lied oder diesen Psalm. Das ist der Psalm 23, das ist der Sicherheitspsalm von David, der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jetzt können wir uns fragen, wann hat David denn diesen Psalm geschrieben? Weil Psalme wurden ja meistens in bestimmte Lebenssituationen hineingeschrieben. Also da hat David etwas mit Gott erlebt und dann hat er sich hingesetzt und hat das dann nochmal, hat das aufgeschrieben, hat dem Noten gegeben, hat das vertont. Wann hätte David, wir wissen es nicht genau, wir können nur ein bisschen spekulieren, wann hätte David diesen Psalm schreiben können oder wann hat er ihn geschrieben? Johannes Calvin sagt, der Reformator, dass er ihn eventuell in den letzten Jahren seiner Regierungszeit geschrieben hat, als er Ruhe und Frieden hatte. Also als er dann ganz entspannt auf sein Reich schaut, wahrscheinlich zurückschaut und dann sagt er, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Andere sagen, dass er den Psalm geschrieben hat, als er eventuell auf der Flucht war vor seinem Sohn Absalom, weil er eben in Vers 5 auch davon schreibt, dass Gott ihm einen Tisch bereitet im Angesicht seiner Feinde. Und wir wissen, dass er Unterstützung bekam, als er vor Absalom geflohen ist in Mahanaim. Dann wurden ihm Decken gebracht, dann wurden ihm Wein und zu essen gebracht. Und vielleicht hat er in dieser Situation diesen Psalm geschrieben auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn Absalom. Vielleicht hat er diesen Psalm aber auch in jungen Jahren geschrieben, als er noch Schafhirte war und eben gekämpft hat gegen Löwen und Bären. Also es passt in viele Bereiche seines Lebens und er sagt, der Herr ist mein Hirte. Wer ist dieser Herr? Wir haben das schon mal drüber gesprochen, immer wenn Herr groß geschrieben ist in der Lutherbibel, also in Großbuchstaben, dann steht hier eigentlich im Grundtext welches Wort? Jahwe. Jahwe ist mein Hirte. Wer ist Jahwe? Jahwe ist derjenige, der sich in 2. Mose 3 dem Mose vorstellt, als Mose ihn fragt, hör mal, wer sendet mich eigentlich jetzt nach Ägypten, wer soll das Volk herausholen? Oder wer sendet mich, dass ich das Volk herausholen soll? Dann sagt Gott zu ihm, der ich bin, sendet dich. Und David macht deutlich, der ich bin ist mein Hirte, also derjenige, der immer da ist, der selbst existierende Gott, der immer bei mir ist, der mich umgibt, vorne, hinten, oben und unten. Dieser Jahwe, das ist mein Hirte. Und nicht nur der Hirte, sondern er ist auch mein König. Denn im alten Orient war der Hirte oft ein Bild für den König. Und er sagt, Gott, Jahwe, du gehst voran. Du bist mein König. Deswegen ist mein erster Punkt, mein Gott, er geht voran auf meiner Lebensbahn, der die ersten drei Verse umschließt. Mein Gott, er geht voran auf meiner Lebensbahn. Wenn wir ins Neue Testament blicken, dann ist dieser Jahwe Jesus Christus. Jesus Christus sagt selbst in Johannes 8, Vers 58, ich bin. Als er sich streitet mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und sie ihn fragen, du willst Abraham gesehen haben? Und er sagt, ja, ich habe Abraham gesehen, ehe Abraham war, bin ich. Eigentlich steht im Grundtext, ich bin. Also Jesus Christus, den können wir ganz unproblematisch einsetzen. Jesus Christus ist mein Hirte, er ist mein König, er geht voran, mein Jesus geht voran auf meiner Lebensbahn. Was macht ein Hirte? Der Hirte, das war ja ein Beruf, der damals sehr präsent war. Wir lesen im Alten Testament von mehreren Hirten. Jakob war ein Hirte, der hat sich damit seine Frau verdient. Er hat 20 Jahre seinem Schwiegervater, dem Laban, gedient als Hirte, um sich eben die Rahel zu verdienen. Hat zuerst die Lea bekommen, dann die Rahel. Er musste dann nochmal 7 Jahre dienen. Er war dann nochmal weitere 6 Jahre da, hat insgesamt 20 Jahre als Hirte gearbeitet. Der Prophet Amos war Hirte. Und deswegen wird das Bild auch ganz, ganz oft verwendet im Alten Testament. Der Prophet Jesaja verwendet das Bild eines Hirten. Der Prophet Ezekiel nimmt das Bild eines Hirten. Und auch Jesus Christus nimmt dieses Bild und sagt in Johannes 10, wir haben die Verse gehört in der Einleitung, ich bin der gute Hirte. Und dieser Hirte, der geht voran bei David auf seiner Lebensbahn. Was macht der Hirte? Der Hirte lässt die Schafe aus dem Stall. Wie sieht sein Alltag aus? Er lässt sie morgens aus dem Stall, um sie dann zur Weide zu bringen. Abends bringt er sie wieder zurück in den Stall. Er ist verantwortlich dafür, dass alle wieder zurückkommen, also alle 100 oder 50, je nachdem wie viele er hat. Er versorgt die Schafe mit Futter und Wasser. In Vers 2 werden wir gleich genauer darauf eingehen. Er passt darauf auf, dass kein Schaf sich verirrt. Also er hat immer den Überblick über seine Schafe. Da geht keins unter. Und er bewahrt die Schafe vor der Gefahr. Dafür ist er ausgerüstet mit einer Keule, mit einem Hirtenstab und eventuell, wie wir von David wissen, auch einer Schleuder. als Waffe. Wie sind die Schafe? Wer sind die Schafe? Die Schafe sind wir in dem Bild. David sagt von sich selber, dass er das Schaf ist. Schafe sind normalerweise einfältige Tiere. Man könnte auch sagen dumm, wenn man es ganz krass ausdrücken möchte. Wenn ich mit einem Schaf irgendwo hingehe und sage, so, jetzt find mal den Weg zurück, dann kriegt das Schaf das nicht hin, alleine. Es braucht da Anweisung, es braucht jemanden, der sich um das Schaf kümmert. David sagt jetzt nicht von sich selber, dass er dumm ist, aber er ist sich seiner Abhängigkeit bewusst von seinem Gott. Gott, du musst vorangehen, du bringst mich ans Ziel, und er sagt zu ihm, du hast die Verantwortung für mein Leben, mein Gott, er geht voran auf meiner Lebenswand. Und in dem ganzen Psalm, das wird deutlich, ist Gott derjenige, der handelt. Ist euch das mal aufgefallen? Also Gott ist derjenige, von dem die Initiative ausgeht. Und das war und das ist in unserem Leben nicht anders. Überhaupt, zuallererst ist es Gott derjenige, der zieht. Jesus Christus sagt in Johannes 6, Vers 44 ganz klipp und klar, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Also um überhaupt zu der Herde dieses Herrn Jesus Christus zu gehören, da muss die Initiative vom Hirten ausgehen. Der Hirte ist derjenige, der sagt, okay, zack, 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 ihr gehört dazu. Und die werden gezogen und die gehören dazu. Jesus selber, der sich als guter Hirte bezeichnet, er sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe, in Johannes 10, Vers 11. Und wenn du das glaubst, dann gehörst du zur Herde Gottes. Das ist ganz, ganz wichtig. Zu welcher Herde gehöre ich? Bin ich ein Schaf oder bist du ein Böcklein oder ein Ziegenbock? Schafe kommen in den Himmel, Ziegenböcke kommen in die Hölle. Ganz, ganz wichtig, gehöre ich zur Herde Gottes, ja oder nein? Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, gehöre ich zu seiner Herde. Und dann kann ich sagen, der Herr Jesus ist mein Hirte, er ist mein König, er ist derjenige, der Regie führt in meinem Leben. Ist das positiv oder ist das negativ, dass jemand anders Regie führt in meinem Leben? Ich empfinde das als positiv. Weil ich weiß, dass Jesus einen ganz, ganz und viel, viel besseren Überblick hat über mein Leben als ich selber. Frag mal andere Menschen, was sie sagen, wenn jemand sagt, da möchte jemand anders in deinem Leben Regie führen. Der möchte dir jetzt vorschreiben, wie es zu gehen hat und welchen Weg du gehst und welchen nicht. Die empfinden das als grundweg negativ. Heute ist Selbstbestimmung in. Ich sage, wo es lang geht, wie ich, was, wo und wie mache, welches Geschlecht ich mir aussuche, wann und wie ich mich wie zu fühlen habe, was ich mache und was ich nicht mache. Das wird heute nicht als positiv angesehen. Aber David hat es gesagt und es war für ihn grundweg positiv, dass Gott als König, dass Jesus Christus als König und Hirte vorangeht. Und dann kann er sagen, mir wird nichts mangeln. Ist das so? Einfach glücklich. Mir wird nichts mangeln. Kann das ein Arbeitsloser auch sagen? Diese Aussage, kann er die auch unterstreichen? Mir wird nichts mangeln, der sich vielleicht schon seit einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr nach Arbeit sehnt. Kann das jemand sagen, der seinen Ehegatten verloren hat, eine Witwe oder einen Witwer? Da kann der auch sagen, mir mangelt momentan nichts. Kann jemand sagen, der gerade krank ist, der vielleicht schon 3-4 Wochen nicht mehr in den Gottesdienst kommen kann und sagt, ja, mir mangelt momentan nichts, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn man alles hat, ist das ganz einfach zu sagen. Wenn wir hier in einem schönen, warmen Raum sitzen und ich habe gut gefrühstückt und ich weiß gleich, wartet ein leckeres Mittagessen auf mich, wir wiegen uns hier in Sicherheit, wir haben keine Christenverfolgung. Natürlich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, Amen, Halleluja. Aber was, wenn es nicht so ist? Was möchte David aussagen? Was möchte David hier deutlich machen? David möchte auf jeden Fall nicht deutlich machen, dass ich als Christ immer alles haben werde, was ich mir wünsche. Sondern David möchte gerade deutlich machen, dass gerade in solchen Zeiten des Mangels, wo ich wirklich Mangel habe an Dingen, die ich mir vielleicht wünsche, an Gesundheit oder an Harmonie in meiner Ehe oder an Harmonie mit meinen Eltern oder an Harmonie mit meinen Kindern oder an anderen Dingen, an Menschen, die mir vielleicht fehlen und mir wirklich mangeln, dass Gott dann hilft, mir hilft, diesem Mangel auszugleichen. Das ist das, was David sagen möchte. Und meine Lieben, Gott kann die Umstände ändern, immer, weil Gott allmächtig ist. Aber Gott ändert nicht immer die Umstände. Manchmal ändert er die Einstellung, meine Einstellung. Und wenn ich dann anfange, mich zu beschweren, was alles nicht so läuft, und dann kann Gott die Einstellung ändern. Und manchmal ändert er einfach nur die Einstellung, unsere Einstellung, dass ich sagen kann, okay, Gott, du gehst voran, du hast die Kontrolle, Jesus, du bist mein Hirte, ich lass dich Regie führen, auch wenn ich nicht alles nachvollziehen kann, trotzdem möchte ich sagen, mir mangelt nichts, und dann flehe ich dich an, dann bitte hilf mir in diesem Mangel, dass du meinen Mangel ausfüllst. Das ist ein Kampf und das ist nicht einfach, das gebe ich zu. Aber nicht immer ändert Gott die Umstände, aber die Einstellung. Und David hat das erlebt. Er musste kämpfen gegen einen Goliath, er musste kämpfen gegen Löwen und gegen Bären. Und er kann trotzdem sagen, der Herr ist mein Hirte, er geht voran, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Gott versorgt. Gott versorgt uns mit dem, was wir für unser Leben brauchen, mit Essen und mit Trinken. Da haben wir zu viel von. Wir müssen uns sogar Sorgen machen, dass wir nicht zu viel essen, dass wir es wieder abtrainieren. Gott versorgt uns. Und dafür können wir ganz, ganz dankbar sein. Aber er versorgt uns auch mit seinem Wort. Und er versorgt uns auch mit einer Gemeinde, mit Geschwistern, mit denen wir zusammen sein können. Er versorgt uns auch damit. Und auch dafür sollten wir dankbar sein. Nicht alle Geschwister haben es so einfach wie wir, dass wir uns eine Gemeinde aussuchen im Umkreis von 5 Kilometern. Ich weiß nicht, wie viele Gemeinden hier zu Hause sind. Gemeindeformen, da können wir uns aussuchen von charismatisch bis, ja, was weiß ich. Und das ist ein Segen. Und dafür sollten wir dankbar sein. Gott versorgt uns mit frischem Wasser. Nicht mit irgendeinem abgestandenen Tümpelwasser. Und das ist das, was Jesaja, was glaube ich, kritisiert hat am Volk. Ihr gebt euch zufrieden mit irgendeinem Dreckswasser und kommt nicht zu mir, mich, die Quelle des lebendigen, des frischen Wassers, verlassen. Wir haben dieses frische Wasser, dieses Wort Gottes. Und oft ernähren wir uns durch irgendwelches Tümpelwasser, durch irgendwelche Serien im Fernsehen oder im Internet und erhoffen uns davon irgendeine Erfüllung. Aber nein, frisches Wasser brauchen wir zum Trinken, damit wir gesund bleiben, auch geistlich gesund bleiben. Und Gott sagt, und David sagt, Gott versorgt mich mit diesem frischen Wasser. Er kümmert sich um meine Bedürfnisse, um meine Grundbedürfnisse, um Nahrung, um Essen, um Kleidung, aber auch um unsere Geistlichen. Er versorgt uns mit Wort, mit seinem Wort, mit der Gemeinde. Er erquicket meine Seele, sagt David als nächstes in Vers 3. Und dieses Wort erquicken bedeutet im Hebräischen eigentlich jemanden wieder zurückbringen, der die richtige Richtung verlassen hat. Also er ist unterwegs in die falsche Richtung und er wird wieder zurückgebracht. Das heißt, er wird umgedreht und zurückgebracht. Er wird wiederhergestellt, kann man auch sagen. Gott stellt mich wieder her. Gott erquickt meine Seele. Und ich weiß nicht, wenn ich so in mein Leben schaue, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich wäre von mir aus heute nicht mehr hier. So ehrlich bin ich. Wenn Gott nicht Regie geführt hätte in meinem Leben, dann wäre ich, wer weiß, wo gelandet. Und David kann das auch sagen. Und das sollte uns ganz, ganz demütig halten. Er erquickt meine Seele, er stellt uns wieder her. Unser Ebenbild war kaputt. Es war beschädigt durch die Sünde. Jesus Christus hat uns wiederhergestellt, er hat uns auf den richtigen Weg geholt. Und wie oft, und oft ist uns das gar nicht bewusst, hat er Menschen in unser Leben gestellt oder hat auch direkt zu uns durch sein Wort gesprochen, hat er uns wieder zurückgeholt. Und wie oft sind wir wie so einfältige, dumme Schafe unterwegs auf unseren eigenen Wegen und Gott ist derjenige, der uns zurückholt. Er erquickt meine Seele, er stellt uns wieder her. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und diese rechte Straße ist diejenige, die zum Ziel führt, die in die Herrlichkeit führt. Gott sorgt dafür, dass ich auf dem Weg bleibe und ankomme. Und das beruhigt mich ganz gewaltig. Weil ich weiß, ich von mir aus würde das nicht packen.
Und auch Luther, der wusste, er hat ja viel gerissen auch für Jesus, Bibel übersetzt und viele Denkanstöße weitergegeben, auch an die Politiker. Und auch Luther hat gesagt, okay, ich werde mich einfach an Jesus festklammern und er nimmt mich dann mit. Und das beruhigt mich. Weil ich weiß, dass in meinem Herzen ganz, ganz viel Mist drin ist und dass ich mir ziemlich viele und blöde Gedanken mache und dass ich auch oft auf Wegen bin, die gar nicht gut sind und gut sein können. Und trotzdem ist Gott derjenige, der mich auf rechter Straße führt. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Gott gibt ein Versprechen ab. Er verbirgt sich womit? Mit dem Höchsten, was er geben kann, mit seinem Namen. Und da müssen wir ein bisschen verstehen. Das ist nicht einfach nur ein Name, Name Gott oder Jahwe, sondern das ist seine Ehre. Und Gottes Ehre steht für Gott über allem. Und wenn Gott sich verbirgt mit seinem Namen, dass ein Samuel oder jemand anderes ans Ziel kommt, dann beruhigt mich das. Und ich nagel Gott darauf fest und wir dürfen Gott auf seine Verheißungen festnageln und ihm sagen, Gott, du hast gesagt, du bringst mich ans Ziel. Auch wenn ich mich momentan gar nicht danach fühle, auch wenn ich mich momentan vielleicht in Stürmen des Lebens fühle, so wie David sich da manchmal gefühlt hat, wo es drunter und drüber gegangen ist in seinem Leben, werden wir gleich noch sehen, aber dann sage ich zu Gott, du hast dich verbürgt mit deiner Ehre, mit dem Höchsten, was dir wichtig ist, deine Ehre, dein Name, gibst du dafür, dass ich ans Ziel komme, Halleluja. Nicht, weil ich so toll bin oder weil wir so toll sind, sondern weil Gott sich verbürgt, führt er uns auf der Straße, die zum Ziel kommt. Auf Gott ist Verlass. Zweiter Punkt, die Verse 4 und 5. Gott, selbst in den Schwierigkeiten wirst du mich stets begleiten. Selbst in den Schwierigkeiten wirst du mich stets begleiten. David musste in seinem Leben durch viele Schwierigkeiten gehen, obwohl er ein Mann war nach dem Herzen Gottes. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein Mann, an dem Gott seine Freude hatte, an dem Gott seinen Gefallen hatte. Und trotzdem lesen wir von Versuchungen in Davids Leben. Das finde ich so genial am Wort Gottes. Wir basteln, das Wort Gottes bastelt keine Legenden oder keine Mythen eines Superhelden, sondern es zeigt uns die Menschen so, wie sie sind, in ihrer ganzen Abhängigkeit von Gott. Und genauso da war David auch, der gekämpft hat mit Versuchungen, der dann im 2. Samuel 24 wissen wollte, wie stark ist eigentlich mein Herr, wie stark sind wir als Volk? Und Joab hat noch zu ihm gesagt, nee, mach das nicht, vertraue auf Gott. Und David hat gesagt, nee, mach ich trotzdem, ich will jetzt wissen, was ich drauf habe. Und dann ist er gefallen und hat gesündigt. Wir wissen von Bathseba, wo er gefallen ist und gesündigt hat in 2. Samuel 11. Also David hatte immer wieder mit Versuchungen zu kämpfen, er ist auch gefallen und Gott hat ihn trotzdem wiederhergestellt. David hat mit Krankheit gekämpft. Also David wusste, was es heißt, krank zu sein. Er war teilweise auch selber dran schuld. Im Psalm 32 sagt er es, ich verschmachte hier, weil ich meine Schuld nicht bekannt habe. Also David wusste, was es heißt, krank zu sein. David wusste, was es heißt, Feinde zu haben, verfolgt zu werden. Wir haben schon gesagt, er war zehn Jahre ungefähr war er vor Saul auf der Flucht. David wusste, was es heißt, Eheprobleme zu haben. Er hatte Eheprobleme mit seiner Frau Michael. Die haben sich gestritten. Das könnt ihr nachlesen in 2. Samuel 6. David wusste, was es heißt, Probleme mit seinen Kindern zu haben. Und was ist da nicht alles gelaufen in seiner Familie? Da haben sich die Kinder gegenseitig vergewaltigt und umgebracht. Also wenn David Eheprobleme und Familienprobleme verstehen kann, wenn es jemand ist, dann ist es David. Und trotzdem sagt er, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und meine Lieben, auch wir gehen durch diese Täler, durch diese finsteren Täler, wo wir manchmal uns danach sehnen, dass irgendwann das Licht kommt und wir uns fragen, wieso, weshalb, warum. Und wir nicht immer die Antwort haben auf das Warum. Aber gerade in den Schwierigkeiten ist Gott da und die Beziehung, das ist das, was Gott unter anderem möchte, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dass wir die Beziehung zu ihm intensivieren. Es gibt einen Pronomenwechsel zwischen Vers 3 und Vers 4. Pronomen sind ich, du, er, sie, es. In den Versen 1 bis 3 ist es er. Er weidet mich. Ab Vers 4 wird es persönlicher. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, Normalerweise müsste es weitergehen, denn er ist bei mir. Und hier sagt er, du bist bei mir. Hier wird es plötzlich zu einer ganz, ganz intensiven Beziehung. Du bist bei mir, darum fürchte ich kein Unglück. Und man kann auch sagen, deswegen habe ich keine Angst vor einem schlechten Ausgang. Wir können beileibe nicht sagen, dass bei Christen immer alles glatt läuft. Dass Christen kein Unglück widerfährt. Aber wir können sagen, dass wir mit Gott einen guten Ausgang erwarten können, auf seine Art, was wir nicht immer nachvollziehen können. Aber trotzdem darf ich ihm dann vertrauen und sagen, dass er mein guter Hirte ist. Und deswegen darf ich sagen, ich habe keine Angst vor einem schlechten Ausgang. Jesus Christus hat klipp und klar gesagt, hat mir letzten Sonntag gesagt, in der Welt da habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und deswegen, und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, ich brauche keine Angst zu haben vor einem schlechten Ausgang, auch wenn das Tal noch so tief, noch so finster ist. Denn dein Stecken und Stab trösten mich. Und dieser Trost, das ist ein Trost, der hier steht, ist mehr als einfach ein gutes Zureden, Kopf hoch Samuel, wird schon werden, sondern dieser Trost ist etwas sehr, ist ein aktiver Trost, der selber mit anfasst, ist konkrete Hilfe und Linderung der Notlage. Und meine Lieben, wenn ihr in diesem Tal steckt, dann nehmt euch diesen Psalm und dann sagt ihr zu Gott, ich nehme dich beim Wort. Du hast gesagt, du wirst mich trösten und Gott wird trösten. Er ist der Vater allen Trostes. 2. Korintherbrief, der auf alle möglichen Arten und Weisen trösten kann. Und ich denke und ich hoffe, ihr habt das erfahren. Gott kann so vielfältig trösten durch sein Wort oder einfach durch Menschen, die er in unser Leben hineingestellt hat, die dann da sind und einfach nur da sind und schweigen. Oder durch ein ermutigendes Wort von anderen Menschen. Gott ist da so vielfältig in seinem Trost. Und darum kämpfe ich, wenn ich in einem solchen Tal drin bin, dass ich ihm sage, du hast versprochen, mich zu trösten, dein Stecken und Stab trösten mich und Gott wird trösten. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. David sagt hier, dass er eingeladen ist zu einem Festessen. Und Gott ist hier der Gastgeber, er ist der Wirt. Und wenn er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, dann bedeutet das, dass er aufgenommen wird in die Haus- und Familiengemeinschaft Gottes. Und er steht unter dem Schutz Gottes. Das ist ja gerade in der orientalischen Kultur ist das besonders wichtig, die Familiengemeinschaft mit Gott. Und das Schlimmste war, aus dieser Familiengemeinschaft ausgestoßen zu sein. Aber David sagt, du nimmst mich auf in deine Familiengemeinschaft und du stellst mich unter deinen Schutz. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dann können meine Feinde mir nichts antun, wenn ich unter deinem Schutz stehe. Und dann kann David ausruhen in der Gegenwart Gottes, trotz gefährlicher äußerer Umstände. Und das dürfen wir lernen, dass wir ausruhen in der Gegenwart Gottes. Wenn wir unruhig sind, weil wir Angst haben, weil wir Dinge nicht verstehen können, dann dürfen wir beten, Gott, jetzt möchte ich ausruhen bei dir, in deiner Gegenwart. Und David sagt, bei Gott kann ich ausruhen. Und David ist sogar Ehrengast. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Normalerweise steht das Ölsalben für einen gehobenen Lebensstil. Also Gott lässt sich nicht lumpen. Er lässt richtig was springen. Er salbt das Haupt Davids mit Öl. Und er hat sich auch bei uns nicht lumpen lassen. Er hat seinen Sohn für uns gegeben, damit wir teilhaben dürfen am Festessen, am himmlischen Festessen. Und deswegen schließt er mit Vers 6, und das ist mein dritter Punkt, mit Gott in meinem Leben, da kann es nichts Besseres geben. Mit Gott in meinem Leben, da kann es nichts Besseres geben. Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit. Im hebräischen Grundtext steht eigentlich noch ein gewiss oder ein sicherlich. Das hat Luther hier weggelassen. Gewiss oder sicherlich. Wenn was sicher ist, dann das. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Und David schließt mit diesem Vers und sagt, Gutes und Barmherzigkeit, für Barmherzigkeit steht hier Chesed. Das ist die Barmherzigkeit, das ist die Treue Gottes, die Verbundenheit. Gott steht immer treu zu mir. Gott steht immer treu zu uns, egal was passiert. Wenn wir untreu sind, bleibst du doch treu, denn du kannst dich selbst nicht verleugnen. An Gott ist treu, und steht hier oben drüber, ein Gott, der Treue hält. An Gottes Treue ist nicht zu rütteln. Er verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Er steht treu zu uns. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Alles, man kann für dieses Gute sagen, alles was gut, alles was nützlich ist. Auch wenn ich es nicht verstehe, es ist gut für mich. Auch wenn ich es nicht verstehe, es ist nützlich für mich. Das sagt David hier, auch wenn er vielleicht vieles in seinem Leben nicht nachvollziehen konnte. Und wir können das bestätigen aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Deswegen kann David sagen, Gutes und Barmherzigkeit folgen mir mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ich denke, dass er hier nicht nur für das Leben hier auf dieser Erde spricht, sondern auch schon den Blick vorauswirft und sagt, okay, egal was passiert, ich komme ans Ziel und ich werde bleiben in der Herrlichkeit bei meinem Herrn Jesus Christus, bei meinem Gott, Jahwe, der Jesus ist, immer da. Und da kann nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen. Wir fassen zusammen. Mit Gott haben wir das komplette Sicherheitspaket gebucht. Gott hat die Verantwortung, das war der erste Punkt, mit Gott, mein Gott, er geht voran auf meiner Lebensbahn. Gott führt Regie in unserem Leben. Zweiter Punkt, Gott selbst in den Schwierigkeiten wirst du mich stets begleiten. Diese rechte Straße, auf der Gott uns führt, die führt auch durchs finstere Tal. Und da ist Gott nichts entglitten. Es ist die rechte Straße für mein Leben. Gott ist da, er führt und tröstet, er begleitet uns. Und dritter Punkt, mit Gott in meinem Leben kann es nichts Besseres geben. Ich kenne keinen besseren Hirten oder so wie Petrus gesagt hat, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, er steht treu zu uns. Lasst uns beten. Heiliger Vater, danke für dein Wort. Danke dafür, dass du in deiner Treue zu uns stehst. Dass du uns verbunden bleibst und bist. Dass du barmherzig bist mit uns. Danke, dass du unser Hirte bist, dass du Regie führst. Danke, dass du vorangehst, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Danke, dass du auch in den finsteren Tälern unseres Lebens bei uns bist, wo wir uns fragen, wieso, weshalb, warum. Du bist da und wir dürfen dich bei deinem Wort nehmen und um deinen Trost bitten und du tröstest. Danke, dass du das Beste und der Beste bist, der uns je passiert ist, weil wir mit dir ewiges Leben haben. Ein erfülltes und gutes Leben mit dir hier und dann auch in der Ewigkeit bei dir. Amen.